Herzlich willkommen zu Feel Good, Live Better, dem Podcast von Premium Quarterly. Wie in unserem Printmagazin geht es hier um Health und Wellbeing und darum, wie wir ein gesundes und vor allem glückliches, langes Leben führen können. Zur Seite steht uns dabei unser Premium Medical Circle, ein deutschlandweites Netzwerk herausragender Ärztinnen und Ärzte. Ich bin Stefanie Norreuter, die Herausgeberin von Premium Quarterly, und ich treffe Expertinnen und Experten aus ganz unterschiedlichen Bereichen wie Mental Health, Frauengesundheit, Augen- und Zahnheilkunde, Orthopädie, Psychosomatik, ästhetische Medizin oder Digital Health. Heute ist Professor Dr. Franz Bader mein Gast. Der ärztliche Direktor der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Minimalinvasive Chirurgie am Münchner Isar-Klinikum setzt alles daran, damit eine große Operation für die Patientinnen und Patienten so wenig belastend wie möglich ist und sie das Krankenhaus schnell wieder verlassen können. Wie das gelingt und weshalb das für jeden Eingriff Usus sein sollte, darüber spreche ich jetzt gleich mit dem Spezialisten für Krebsoperationen, insbesondere bei Darmkrebs. Herzlich willkommen, Professor Bader. Ich freue mich sehr, dass Sie extra sich Zeit genommen haben, weil ich weiß, wie viel Sie zu tun haben. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Ihnen.
Herzlichen Dank für die Einladung, sehr gerne.
Sie sagen, es reicht nicht, gute Medizin zu machen. Sie muss auch bei den Patienten ankommen. Deren Bedürfnisse stehen im Mittelpunkt. Was genau meinen Sie damit?
Da müssen wir zunächst vielleicht definieren, was gute Medizin ist. Für mich ist gute Medizin steht so auf mehreren Säulen, drei vielleicht. Die eine Säule ist sicher, dass wir unsere Patienten nach den wirklich neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen behandeln und nach den aktuellen Leitlinien. Das ist das eine, das ist aber die Grundvoraussetzung. Die zweite Säule ist, dass wir die Technik, die uns zur Verfügung steht und die sozusagen auch Front Edge sein muss, also auch ganz vorne dabei, dass wir die auch unter finanziellem Druck, unter dem wir natürlich alle stehen in den Kliniken in Deutschland, einsetzen können. Und die dritte, vielleicht wichtigste Säule ist, dass wir unsere Patienten wirklich in sehr engen und sehr persönlichen Kontakt behandeln und führen. Wir müssen versuchen, mit dem Patienten ein Team zu bilden, das durch die Behandlung durchgeht. Und die Patienten müssen sich wirklich wohl und aufgehoben fühlen, so nach dem Motto, jeder Patient braucht seinen Doktor. Und das versuchen wir im Isar-Klinikum mit vielen verschiedenen Dingen, die auf diesen drei Säulen basieren.
Das wäre dann auch die Frage, was machen Sie anders als in anderen Kliniken?
Wir haben am Isar-Klinikum die tolle Möglichkeit, dass wir eine technische Ausstattung hat, die tatsächlich seinesgleichen sucht. Wir sind eine auf minimalinvasive Chirurgie ausgerichtete Klinik. Wir haben mehrere OP-Säle, die Technik auf dem neuesten Stand hat und somit die Patienten in den Genuss dieser minimalinvasiven Techniken kommen. Zudem, und das ist in Deutschland Land auf Land ab nun nicht das Normale, sind wir Besitzer eines Operationsroboters, dem sogenannten Da Vinci, der die minimalinvasive Chirurgie in den letzten Jahren noch mal deutlich nach vorne gebracht hat.
Was ist der Vorteil der minimalinvasiven Operation und des Roboters?
Nun, zunächst muss man sagen, dass die minimalinvasive Chirurgie die Medizin in den letzten 20, 30 Jahren vielleicht so sehr verändert hat wie die Einführung des Antibiotikums in den 20er, 30er Jahren. Wenn Sie sich vorstellen, als ich angefangen habe, Chirurgie zu machen, es war vor 25 Jahren, da sind Patienten mit einer Darmoperation etwa 10, 14 Tage in der Klinik geblieben. Die haben einen großen Bauchschnitt gehabt, von oben bis unten, sind nüchtern gelassen worden, durften nichts essen. Was wir jetzt sehen und machen können durch auch Fortentwicklung und stetige Fortentwicklung der Technik, ist, dass wir durch wenige kleine Schnitte in sogenannter Schlüssellochtechnologie Patienten behandeln können. Das Trauma an der Bauchdecke ist maximal gering. Die Immunsuppression, die wir alle erfahren während dieser Operationen, ist extrem gering, sodass wir die Liegezeiten über die letzten Jahre nicht nur halbieren konnten, sondern Patienten auch mit großen Eingriffen jetzt eigentlich nach 4, maximal 5, 6 Tagen wieder zu Hause sind.
Und was ist der Nachteil?
Nachteile gibt es eigentlich kaum. Die Nachteile sind die, dass es sich in Deutschland leider nicht so sehr flächendeckend durchgesetzt hat und durchsetzen lässt, wie das bei unseren europäischen Nachbarn oder in den übrigen Ländern der Welt so ist. Leider werden in Deutschland immer noch fast die Hälfte aller Dickdarmkrebsoperationen offen durchgeführt. Wenn wir von Mastdarmkrebsoperationen sprechen, sind es fast 70%, also nur 30% werden minimalinvasiv oder robotisch durchgeführt. Das ist eigentlich in einem Land wie dem unseren eigentlich beschämend, muss man ehrlich sagen.
Sie waren in der Isar-Klinik einer der ersten in Bayern, die Darmkrebs mit Roboterhilfe operiert haben. Was kann der Roboter besser als ein Mensch?
Das ist eine sehr wichtige Frage, die mir Gelegenheit gibt, auch mit einem Vorurteil aufzuräumen. Der Roboter kann gar nichts besser, sondern der Chirurg steuert den Roboter. Sie werden also nicht von der Maschine operiert.
Sehr wichtig.
Das Wichtigste ist, die minimalinvasive Technik hat uns schon sehr weit gebracht. Sie hat uns in Körperregionen vordringen lassen, wo wir sonst mit unseren Händen Platz versperren. Die klassische minimalinvasive Chirurgie ist aber eingeschränkt in ihren Dimensionen. Sie können sozusagen mit ihren Geräten rein, raus, hoch, runter und rechts, links. Der Roboter hat Arme, die sie bewegen können wie die eigene Hand und haben dadurch Freiheitsgrade, die der menschlichen Hand und der Artikulation entsprechen. Ich beschreibe das unseren Patienten immer so: Stellen Sie sich vor, Sie miniaturisieren mich und setzen mich über einen ganz kleinen Schnitt in den Bauch hinein und ich operiere Sie vor Ort mit 3D-Sicht, mit 4K und kann Dinge sehen, die ich tatsächlich vorher so nicht gesehen habe. Das bedeutet hohe und höchste Präzision, das bedeutet hohe und höchste Schonung wichtiger Strukturen, Nerven, Gefäße, Lymphbahnen und gleichzeitig höchste onkologische Radikalität, die natürlich das Wichtigste ist für Operationen eines Krebspatienten.
Der Einsatz dieser Methode führt ja auch dazu, dass sich der Aufenthalt im Krankenhaus verkürzt, sagten Sie. Was ist denn bei einer großen OP im Bauchraum, bei Darmkrebs beispielsweise, über wie viele Tage sprechen wir hier?
Wie schon erwähnt, konnten wir die Liegezeiten tatsächlich so auf 4-5 Tage reduzieren im Krankenhaus, auch bei großen Bauchoperationen. Da ist die minimalinvasive oder auch robotische Chirurgie aber nur die eine Säule. Die andere Säule sind moderne Prähabilitationskonzepte, zum Beispiel ein sogenanntes ERAS-Programm. ERAS ist die angloamerikanische Abkürzung für Enhanced Recovery After Surgery. Das heißt, die Erholung nach der Operation beginnt eigentlich schon vor der Operation. Was heißt das? Wir versuchen, die Patienten so auf die Operation vorzubereiten, dass sie quasi wie ein Sportler, der sich auf einen harten Wettkampf vorbereitet, mit Elektrolyten, Spurenelementen, Vitaminen versorgen. Wir ausgedehnte Blutuntersuchungen machen, die alle Mangelerscheinungen vorher auflösen können und wir diese Dinge substituieren. Und wir machen ein sogenanntes Patient Blood Management. Das heißt, wir geben Eisen, um den Blutfarbstoff und die Blutmenge zu erhöhen. Ich sag mal, wie ein Radfahrer, der so mit halblegalen Mitteln versucht, diese Dinge zu erreichen. Also wir machen in Anführungsstrichen ein bisschen ein legales Doping, um den Patienten topfit in die Operation gehen zu lassen. Das ist die Phase davor. Für die Operation an sich haben wir früher die Patienten mit literweise Trinklösungen abgeführt, um den Darm sauber zu machen. Das haben wir völlig verlassen, weil wir aus ganz vielen großen Studien wissen, dass das überhaupt nichts bringt. Im Gegenteil, sie schicken den Patienten eigentlich völlig ausgetrocknet und dehydriert in die Operation. Deswegen tun wir das nicht. Ganz im Gegenteil, die Patienten dürfen bis 2 Stunden vor der Operation was trinken, sollen sie sogar. Und sollen spätestens 4 bis 6 Stunden vor der Operation nochmal einen richtig speziellen Kohlehydrate- und Proteindrink zu sich nehmen, um eben gar nicht in irgendwelche Mangelerscheinungen zu kommen. Dann wird operiert mit sehr modernen Narkoseverfahren, da vielleicht noch später dazu. Und nach der Operation stehen die Patienten mit dafür ausgebildeten Pflegekräften sofort auf, kriegen sofort was zu trinken, lutschen ein Wassereis und machen schon die ersten Schritte ums Bett.
Unglaublich.
Wenn sie dann auf der Station sind abends, und das hat man ihnen vorher schon gesagt, dass das funktioniert, weil das müssen sie machen, weil die Patienten glauben es sonst gar nicht. Sie werden am Operationstag noch aufstehen, über den Gang laufen und am nächsten Tag ziehen sie sich normal an und sitzen am Frühstück draußen im Bett. Und das funktioniert. Und das funktioniert nicht nur mit dem 30-Jährigen und dem 50-Jährigen, sondern das funktioniert insbesondere mit den 70- und 80-Jährigen. Und die profitieren am allermeisten davon.
Und dieses ERAS-Programm, wann fangen Sie damit an? Wie viele Wochen vorher muss man damit anfangen oder Tage?
Das kommt darauf an, wie der Patient, ich sag mal, beieinander ist und was unsere Blutuntersuchungen ergeben. Sie können eine Operation beim Darmkrebs jetzt nicht Ewigkeiten verschieben, aber wir wissen, dass wir mindestens 8, vielleicht sogar 12 Wochen Zeit haben, um die Operation zu verschieben, ohne dass der Patient irgendeinen Nachteil hat. Und wir diese Zeit nutzen können für das, was ich gesagt habe. Zudem gehört da dazu ein kleines Sportprogramm. Also die sollen, wenn sie etwas älter sind, fleißig spazieren gehen draußen an der frischen Luft. Das reicht oft schon. Sonst gibt es ein ausgeklügeltes Sportprogramm für die Jüngeren. Es gibt eine Raucherentwöhnung und wie gesagt, die Dinge, die ich schon erwähnt habe mit Elektrolytausgleich, Spurenelementen und so weiter.
Und jetzt haben Sie aber auch gerade erwähnt, dass es verschiedene Narkosen gibt. Da würde ich gerne drauf eingehen.
Moderne Narkoseverfahren sind meistens kombiniert. Das ist eine Vollnarkose, die kombiniert ist, zumindest in unserem Vorgehen, mit einem sogenannten Rückenmarkskatheter. Die Frauen kennen das vielleicht von der Geburt, die sogenannte PDA. Das führt zum einen zu einer sehr, sehr guten Schmerzstillung, schon während und eben vor allem nach der Operation, was die Mobilisation dann erleichtert und spart sehr viel Narkosemittel. Das heißt, diese Vollnarkose ist sehr viel weniger tief als die herkömmlichen Narkosen, was zu einem, ich sag mal, laienhaft schnelleren Aufwachen und schnellerem wieder fit sein nach der Operation führt, was uns natürlich sehr hilft. In diesem Team, das ist das ERAS-Team, das natürlich nicht nur aus dem Chirurgen besteht, sondern insbesondere aus dieser speziell ausgebildeten Krankenschwester, der sogenannten ERAS-Nurse und dem Team der Anästhesie und Physiotherapie, die mit der Patientin oder dem Patienten schon nach der Operation gleich aufstehen, rumlaufen und ihm tatsächlich auch schon was zu essen geben.
Stichwort Prävention. Soweit ich weiß, kann man Darmkrebs durch regelmäßige Untersuchungen vorbeugen. Stimmt das?
Das ist sehr, sehr richtig und bin fast dankbar für diese Frage. Das ist eigentlich so ein bisschen mein Lieblingsthema, obwohl ich ja Chirurg bin. Trotzdem habe auch ich sehr viel geforscht über die Früherkennung von Darmkrebs. Warum? Darmkrebs ist eigentlich fast die einzige Krebserkrankung, die vermeidbar ist. Warum? Darmkrebs entsteht in über 90% der Fälle über Vorstufen. Das sind sogenannte Polypen oder auch Adenome, die im Darm wachsen und ganz lange gutartig sind. Und dann gibt es eine Zeit, die über Jahre geht, 3, 4, 5, manchmal sogar 10 Jahre. Und dann können diese Dinge kippen und aus diesen Polypen oder Adenome ein Krebs entstehen. Wenn Sie jetzt zur Darmspiegelung gehen, können Sie diese Polypen entdecken und während der Darmspiegelung schon entfernen und dann ist dieses Risiko gebannt. Das heißt, jetzt ganz vereinfacht dargestellt, wenn jeder in Deutschland ab dem 40. Lebensjahr alle 5 Jahre zur Darmspiegelung geht, würde es diese Erkrankung fast nicht mehr geben. Was ist aber der Fall? Jedes Jahr in Deutschland haben wir 65.000 Neuerkrankungen jedes Jahr und das ist eigentlich eine vermeidbare Erkrankung und das lässt einem schon fast graue Haare wachsen.
Es ist so arg. Aber es nimmt es gar nicht ab, weil ich habe das Gefühl, es gibt so viel Aufklärung zu dem Thema.
Ja, Darmkrebs nimmt, wenn Sie alle Bevölkerungsgruppen nehmen, von jung bis alt, nimmt der ab, wenn auch wenig. Wir sehen aber einen sprunghaften Anstieg in der Patientengruppe zwischen 30 und 50, also gerade die Jungen. Die haben einen Anstieg von 10-15% und noch dramatischer ist es zwischen 20 und 30. Da haben wir einen Anstieg von 30-50%. Das sind natürlich wahnsinnig kleine Patientenzahlen, weil mit zwischen 20 und 30 sind es wirklich sehr, sehr selten. Trotzdem haben wir eine Dynamik bei den Jungen. Und in Deutschland ist ja die Vorsorgekoloskopie mit 55 bzw. 50 Jahren empfohlen, / von der Kasse bezahlt. Und das muss sich ändern. Das muss ab 40 sein. Und dann müssen die Voraussetzungen auch politischerseits geschaffen werden, dass das flächendeckend auch möglich ist.
Jetzt haben Sie gesagt, es gibt auch jüngere Patienten und Patientinnen. Wie stelle ich denn fest, dass was nicht stimmt? Merke ich das sowieso oder gibt es gewisse Anzeichen?
Das ist die große Frage, die wir bisher noch nicht klären konnten. Es gibt familiäre Risiken. Wenn in der Familie ein Darmkrebs der Großmutter, des Vaters, des Onkels, also bei Verwandten ersten Grades bestehen, dann gilt 10 Jahre vor der Erkrankung der Indexperson, so nennen wir das, sollten alle anderen Verwandten ersten Grades zur Darmkrebsvorsorge gehen. Bei den ganz jungen Patienten sind es genetische Faktoren, die wir zu großen Teilen kennen, aber zu großen Teilen auch nicht. Darmkrebs macht leider nahezu keinerlei Symptome, bis er ein gewisses Stadium erreicht hat. Manchmal haben Patienten Glück und der fängt einfach an zu bluten, schon in frühen Stadien, und dann ist es das berühmte Blut im Stuhl. Aber der Bauchschmerz ist es in der Regel nicht. Es sind schon veränderte Stuhlgewohnheiten, also ein Wechsel zwischen Verstopfung und Durchfall vielleicht, aufgebläht sein, ein Unwohlsein. Das sind schon, ich will nicht sagen Alarmzeichen, aber das sind Dinge, die einen schon mal zu einem Arzt führen sollten. Es muss nicht immer gleich eine Darmspiegelung sein, aber das sind so die Dinge, die wir halt sehen.
Und wenn ich jetzt diese Diagnose bekomme und operiert werde, ist es aus Ihrer Sicht eine große Chance, angenommen, frühzeitig erkannt, dass ein Darmkrebs geheilt werden kann?
Also Gott sei Dank ist das genauso, wie Sie sagen. Frühzeitig erkannt ist es in der Regel mit einer Operation ausgestanden und der Patient geheilt. Also die Heilungschance bei einem Darmkrebs ist sehr groß. Wenn, und das ist ganz wichtig zu sagen, wenn er noch keine Absiedelung, sogenannte Metastasen gemacht hat in Leber, Lunge oder im Bauchfell. Sollte das nicht der Fall sein, sprechen wir von Heilung. Aber auch in fortgeschrittenen Stadien können wir mit eben diesen modernen Techniken und in einem modernen interdisziplinären Team zusammen mit unseren Radiologen, zusammen mit unseren Strahlentherapeuten und unseren Onkologen auch Patienten im metastasierten Stadium, also mit Leber- und Lungenmetastasen, in einem gehörigen Prozentsatz, der sich so zwischen 30% und 50% der Fälle bewegt, heilen, trotz weit fortgeschrittener Krebserkrankung.
Eine letzte Frage zum Schluss, eine sehr persönliche Frage. Sie kümmern sich ja sehr um das Wohl Ihrer Patientinnen und Patienten, dass sie ganz schnell wieder auf die Beine kommen. Was machen Sie denn selbst für Ihre Work-Life-Balance?
Ich mag schon dieses Wort nicht, Work-Life-Balance. Also wenn ich in der Früh aufstehe und dann in die Arbeit gehe, dann fängt mein Leben an. Und wenn ich in die Arbeit gehe, hört das Leben nicht auf und fängt die Arbeit an, sondern das sind fließende Übergänge. Und meine Work gehört zu meinem Life und mein Life gehört zu meiner Work. So, beides macht mich äquivalent glücklich und zufrieden. Trotzdem und zugleich brauche ich natürlich für das, was ich mache, eine gewisse mentale und körperliche Gesundheit. Und da braucht es schon auch ein bisschen Auszeiten, da muss man ein bisschen auf sich aufpassen. Das heißt, es gibt so 3 Termine in der Woche, die ich für nichts, außer für so einen Podcast, absage. Also ich versuche mich auf dem Tennisplatz etwas zu bewegen und dann mache ich noch 1 bis 2 Mal Yoga in der Woche. Und wenn ich es dann noch schaffe, am Sonntag laufen zu gehen, dann ist es gut. Da gehört natürlich eine einigermaßen gesunde Ernährung dazu und auch ein intaktes privates Umfeld. Das vergisst man immer. Also stimmt nicht so sehr wie mens sana in corpore sano. Und das gilt auch für die Ärzte natürlich.
Absolut. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich Zeit genommen haben. Und ich glaube, jede Patientin und Patient hat großes Glück, wenn er bei Ihnen landet. Bis bald.
Herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht.
Und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren, damit Sie keine Folge verpassen.